Moin EU, der Podcast der norddeutschen Europe Direct Informationsbüros. Sendeverantwortung für US-Radio 104,8, Europe Direct, Landkreis Osnabrück, Michael Steinkamp.
Hallo zu einer neuen Folge von Moin EU. Wir stehen heute in Deutschland kurz vor der Bundestagswahl. Aber was hat das eigentlich mit Europa zu tun? Das wollen Mandy vom Europe Direct Mecklenburg-Vorpommern und ich bin Tomke vom Europe Direct Oldenburg, heute mal ein bisschen genauer anschauen. Denn so viel können wir schon mal vorwegnehmen. Das, was hier am 23. Februar entschieden werden wird, das hat nicht nur Einfluss auf uns in Deutschland, sondern auch auf unsere Nachbarn und ganz Europa. Hallo Mandy, hallo nach
hallo
Rostock.
Hallo Tomke, Grüße aus Rostock, aus Mecklenburg-Vorpommern nach Oldenburg zum Europe Direct.
Wir sind ja diese Woche zu zweit dran. Wir wechseln uns hier ja immer ab mit den norddeutschen Europe Directs. Und wir haben das Thema Bundestagswahl gewählt, weil es ja direkt vor der Tür steht. Aber ich glaube, so viel auf die europäische Ebene und was das für Europa bedeutet, wurde vielleicht noch gar nicht so geblickt. Auf jeden Fall ist mir das gar nicht so viel untergekommen. Deswegen cool, Mandy, dass wir da heute zusammen mal drüber sprechen können.
Richtig. Wir haben uns einfach mal die Programme vorgenommen und mal geschaut, wie viel Europäische Union oder Europa steckt denn in den Wahlprogrammen auch drinne. Wir vergessen ja häufig auch immer mal, dass die Bundespolitik ja auch ganz maßgeblich durch Europapolitik mitentschieden wird. Ne?
Genau, auf jeden Fall. Und wir haben, ich glaube, du auch, einfach mal ganz klassisch Steuerung F gedrückt und nach Europa, europäisch und so verwandten Begriffen in den ganzen Wahlprogrammen geschaut. Und das wollten wir uns jetzt mal zusammen so ein bisschen genauer anschauen, weil es da doch Unterschiede gibt zwischen den Parteien, wie sie zu Themen stehen, die auf jeden Fall europäisch geregelt werden auch.
Ein wichtiges Thema, so haben wir das rausgefunden, ist Migration. Ich denke mal, das wird bei euch, also wir haben ja die gleichen Bundeswahlprogramme uns durchgelesen. Tomke, was habt ihr rausgefunden zum Thema Migration?
Genau, da ist ja gerade eine sehr große Debatte drüber. Und wenn wir mal schauen bei der SPD, die sagt auf jeden Fall, es sollen europäische humanitäre Standards für Asyl eingehalten werden. Also, dass sie eben in allen Ländern auch die gleichen Standards gibt. Was man vielleicht auch so im Hinblick auf Italien, die da ja auch so ihren eigenen Weg gehen wollen, irgendwie für wichtig erachten kann auf jeden Fall. Und die SPD betont auf jeden Fall auch, dass es eine solidarische Verteilung der Asylbewerber in der EU geben soll, was ja eben auch im Dublin-Abkommen vorgesehen ist, dass eben die Menschen, die auch über See ankommen, zum Beispiel in Italien oder Griechenland, dann aber eben gerecht über alle EU-Staaten verteilt werden. Hast du da noch was anderes gesehen, Mandy?
Nee, bei der SPD steht das so auf jeden Fall mit drin. Es ist ja eigentlich auf europäischer Ebene auch schon mal geregelt worden, wie die Aufteilung sein soll, ne, von den Menschen, die auf der Flucht sind. Nur das funktioniert halt nicht so richtig. Und irgendwie fährt jedes europäisches Land da seinen eigenen Weg. Aber gut, das sind die unterschiedlichen EU-Länder. Wir gucken einfach mal CDU. Was hat die CDU drinne zur Migration?
Das ist ja was, was wir jetzt alle viel mitbekommen haben, auch durch Merz, der ja sagt, Grenzkontrollen in Deutschland wieder einführen, was sozusagen sich auch der SPD-Linie da auf jeden Fall widerspricht. Die SPD sagt ja klar, Grenzkontrollen nur an den EU-Außengrenzen. Und die CDU will darüber hinaus eben Frontex auch stärken. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber Frontex ist ja die Grenzschutzagentur der EU, die eben an den Außengrenzen und auch im Mittelmeer unterwegs ist. Und die CDU will eben Abweisungen an der deutschen Grenze, Grenzkontrollen. Und die CDU will auch Asylverfahren in Drittstaaten. Ich weiß nicht, Mandy, ob du da genauer Bescheid weißt.
Da gehen ja auch einige EU-Länder ihren eigenen Weg, auch Italien, du hast es ja eben schon gerade einmal genannt. Italien fährt ja mit Meloni auch ihren eigenen Weg dort und hat verschiedene Abkommen schon getroffen, dass die Prüfung in Drittstaaten abläuft. Frontex hat aber, ne, weil wir gerade bei Frontex waren, auch die SPD mit drinne zu stehen, dass sie das stärken möchten. Natürlich dann aber unter rechtsstaatlichen Aspekt. Ich schaue gerade mal, was die Linken auch drin zu sagen haben. Aber da wissen wir ja, dass die linke Partei eigentlich mehr oder weniger die einzige Partei momentan hier im Bundestagswahlkampf ist, die für eine offene Migration ist. Mhm. Und, ich glaube, da fallen die tatsächlich so ein bisschen aus der Rolle.
Genau, die Grünen sagen ja auch, offene Grenzen innerhalb der EU, aber eben auch ganz klar, verstärkte Grenzkontrollen an den Außengrenzen und auch eine verstärkte Zusammenarbeit der europäischen Polizeibehörden untereinander.
Richtig.
Genau, und die Linke hat ja, würde ich sagen, man kennt das vielleicht so ein bisschen immer diesen Leitspruch, keine Festung Europa. was man ja auch manchmal auf irgendwie Demonstrationen dann sieht. Und das war auch relativ prominent in deren Wahlprogramm, dass sich Europa eben auf gar keinen Fall abschatten soll in der Migrationsfrage.
Willst du bei den Grünen nochmal schauen und AfD, was die zu Migration auf europäischer Ebene sagen?
Die Grünen sagen eben auch ganz klar, sie wollen eine europäische Migrationspolitik, also keine Alleingänge, wie das jetzt eben Merz mit der CDU vorgeschlagen hat. Sondern dass es weiterhin europäische Lösungen gibt und eben auch weiterhin Kontrollen nur an den Außengrenzen, dass eben quasi zwischen Niederlande und Deutschland, Deutschland, Österreich keine Kontrollen stattfinden. Ja, und die AfD ist ja, finde ich, so ein bisschen ein Sonderfall. Die sagen ja eh am liebsten EU komplett abschaffen.
Ja, ja.
Und deswegen sind sie ja eben auch bei der Migrationssache, sagen sie ganz klar, wir wollen das in Deutschland alles komplett selber regeln, keine europäische Lösung. Stopp der Seenotrettung auch. Und am liebsten, glaube ich, niemand mehr, der hier Asyl bekommen soll. Was ich aber ganz interessant fand, wir haben jetzt ja auch das BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht,
ja.
Was ja das erste Mal jetzt antritt zur Bundestagswahl. Und die sagen nämlich auch, sie hätten gern Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb der EU, also zum Beispiel in Albanien, Tunesien, wie auch immer, dass Deutschland eben Abkommen schließt mit diesen Staaten oder die EU an sich. Dann wird meistens ja irgendwie Geld bezahlt und dafür sollen die Asylverfahren dann da abgewickelt werden. Also ich finde, da unterscheiden sich die Parteien doch schon in der Frage, wie sie das eben handeln wollen. Und es ist ja einfach ein großes Thema.
Ich finde, das war ein bisschen schwierig und das wird häufig auch gar nicht so korrekt dargestellt in der Öffentlichkeit oder auch bei den Diskussionen. Ja, das Thema Migration ist nichts, was man auf deutscher Ebene alleine regeln kann. Mhm. Ne? Da kann sich sowohl die CDU als auch die SPD oder die Grünen oder sonst wer auch hinstellen und sagen, wir machen das so und so. Aber die Migration an sich kannst du eigentlich nur auf europäischer Ebene regeln. Mhm. Meine ich zumindest. Also das funktioniert ja nicht so, wie die AfD sich das immer vorstellt. Wir schotten uns ab und machen die Grenzen dicht.
Ja.
Weil das gar nicht umsetzbar ist und nicht machbar ist. Das ist auch so ein bisschen Augenwischerei, dass sie da auf Stimmenfang mitgehen. Und ich hoffe, dass die Leute das nicht glauben. Oder ich wünsche mir, dass die Leute das nicht glauben.
Also ich finde, dass die AfD tatsächlich konsequent, weil sie sagt eben, Grenzkontrollen in Deutschland und so weiter, aber sie will gleichzeitig eben auch auf alles andere Europäische verzichten, was wir an Vorteilen haben. Und ich finde das dann tatsächlich bei anderen Parteien manchmal schwieriger, wenn sie sagen, ja, Grenzkontrollen, wir wollen selber über die Asylbewerber und so weiter entscheiden, aber auf anderen Ebenen wollen wir eben auch die Vorteile nutzen, die der freie Binnenmarkt Richtig. In Europa uns bieten. Und dann ist für mich immer so ein bisschen die Frage, ja, machen denn die anderen europäischen Partnerländer da mit, wenn Deutschland eben
Richtig.
In diesem Fall in Anführungsstrichen glücklicherweise keine Mittelmeergrenze hat, aber die Länder, die eben da liegen und dann stärker von dieser von Migrationsbewegung auch betroffen sind, dann eben in anderen Fällen vielleicht auch keine Lust haben, mit Deutschland zu kooperieren, wenn Deutschland sich da eben vielleicht doch so ein bisschen aus der Solidarität zieht.
Richtig. Rosinenpickerei funktioniert halt nicht. Ne?
Damit genau.
kannst du auf Stimmenfang gehen, aber das funktioniert halt nicht. Jedenfalls nicht im Zusammenspiel der EU-27 Mitgliedstaaten. Ja, also Migration ist natürlich das Thema jetzt gerade bei uns hier im Bundestagswahlkampf. Aber Geld, was sagen die Parteien zum Geld, zur Finanzierung?
Genau, das ist ja mal der große Knackpunkt.
Ja, ich scroll mal kurz bei uns wieder hoch, was ja, wir da zusammengetragen haben. Weil gerade CDU und SPD sind schon sehr europäische Parteien, sage ich jetzt mal, oder europäisch ja. ausgerichtet. Das muss man denen einfach mal sagen, auch die Grünen, auch die FDP.
Ja.
Von daher steht da unheimlich viel mit drinne. Ich lese hier gerade bei, die SPD möchte gerne eine europäische Verteidigungsunion. Das ist auch Geld, ne?
Also genau.
Muss ja auch bezahlt werden.
Genau. Ich glaube, da ist ja oftmals das Argument, dass es vielleicht im Endeffekt günstiger wäre, wenn man eben eine europäische Verteidigung hat, anstatt dass jeder Nationalstaat das selber macht.
Ja.
Ich glaube, auch die Grünen, auch die Union, auch die FDP, die sind alle dafür, auf jeden Fall die Verteidigung auf europäischer Ebene mehr zusammenzuführen.
Ja.
Einfach aus, wie nennt man das immer, Effizienz- und Synergieeffekten.
SPD hat ganz klar drin zu stehen, für ein sicheres Europa brauchen wir eine gut aufgestellte europäische Verteidigungsindustrie mit wettbewerbsfähigen Unternehmen, sodass wir also die Beschaffung auf dem europäischen Markt abdecken können.
Ich würde auch sagen, fast dass von meinem Eindruck her die SPD mit, die ist diesen europäischen Verteidigungsgedanken am stärksten mit drin hat. In ihrem Wahlprogramm auch. Unter anderem hatte ich nämlich auch gefunden, dass sie quasi sehen, Deutschland aufgrund auch der geografischen Lage mitten in Europa könnte dann eben auch wie so eine logistische Drehscheibe werden für eine europäische Verteidigung. Die SPD ist auch dafür, dass jetzt deutsche Soldatinnen und Soldaten dauerhaft in Litauen sind zur Unterstützung der NATO-Ostflanke.
Okay.
Genau, dass eben auch die ganze Beschaffung, das haben aber auch eigentlich die vier Parteien, die wir eben genannt haben, mit drin, dass die Beschaffung über europäische Unternehmen passieren soll, damit man auch einfach in der Rüstung quasi unabhängig ist. Und dass man vielleicht auch mal das schafft, auf europäischer Ebene gemeinsame Rüstungsstandards oder Exportstandards zu entwickeln, wann man denn auch Waffen vielleicht exportiert oder auch nicht exportieren sollte. Das ist nämlich auch noch nicht europäisch geklärt. Da würde sich die SPD zum Beispiel auch für einsetzen.
Macht auch jedes EU-Land momentan noch, was das gerade für richtig hält. Ne? Also ich glaube, wir haben auch gerade jetzt zum Anfang zwei Themen, die bisher nicht sehr europäisch geregelt sind. Mhm. Vielleicht läuft es deswegen so unkoordiniert, so heiß diskutiert in den unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten und dann natürlich auch bei uns hier zum Bundestagswahlkampf. Mhm. Migration nicht eindeutig geregelt, Verteidigung nicht eindeutig geregelt. Mhm. Wenn wir da vielleicht Verbraucherschutz uns angucken würden oder Handel.
Umwelt. Ja auch immer sehr viel EU schon geregelt.
Richtig, genau. Das sind ja dann auch Themen, die über Jahre und Jahrzehnte schon europäisch geregelt sind. Die stehen gar nicht so doll wichtig bei uns hier auf der Agenda, ne?
Und auch weil du ja eben Geld angesprochen hast, ich glaube, da ist ein großer Knackpunkt, wie die Unterstützung für die Ukraine weitergehen soll. Zum Beispiel auch bei den Parteien, weil da geht ja wirklich sehr viel Geld rein. Es ist ja einfach ein Fakt. Und wo aber auch eben SPD, Grüne, Union und FDP sich klar dafür aussprechen, die Ukraine weiterhin finanziell und auch militärisch zu unterstützen in der Verteidigung gegen Russland. Und da ist dann wieder der Bruch eben zu den anderen Parteien. Die AfD sagt ja eben sowieso auch keine weitere Finanzierung für die Ukraine-Hilfe im Rahmen der EU. Die Linke, sie will schon quasi Unterstützung für die Ukraine, aber präferiert ja irgendwie den diplomatischen Weg, dass quasi alles irgendwie ohne Waffen gelöst werden soll und eben auch keine weitere Aufrüstung stattfindet.
Ja, richtig, das wollte ich gerade sagen. Ne? Also bei der Linken ist nochmal ganz wichtig, dass keine Militarisierung und Aufrüstung stattfindet. Ne?
Mhm,
ja, und die AfD ist ja gegen alles Europäische. Also
genau.
Das, glaube ich, das kann man, wenn die so populistisch unterwegs sind, kann man das, glaube ich, ganz einfach zusammenfassen und sagen, also AfD ist grundsätzlich gegen alles Europäische.
Das stimmt, auf jeden Fall. Und ich fände es jetzt auch nochmal interessant, das BSW anzuschauen, weil die ja auch überall plakatieren, Frieden, Frieden, Frieden.
Ja.
Und die eben auch sagen, sie wollen keine weitere Beteiligung an der Verteidigung der Ukraine mit militärischen und finanziellen Mitteln und auch keine weitere Investition in die Rüstungsproduktion. Und ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist ja deren Standpunkt eben auch, man sollte verhandeln mit Putin, mit Russland und die Ukraine sollte eventuell eben auch Gebiete abtreten, um den Konflikt zu lösen.
So ungefähr, als wenn denen die Ukraine gehören würde und die könnten darüber entscheiden, was abgetreten wird
und
was
nicht
über den Kopf der Ukraine hinweg. Also das finde ich auch immer mal stark.
Wenn, auf jeden Fall.
Wenn wir bei Sarah Wagenknecht im Garten beigehen würden und sagen, jetzt hier, das besetze ich einfach mal und dreht das mal ab, komm, lass uns das mal regeln über den Kopf von Sarah Wagenknecht hinweg.
Ja,
also weiß ich nicht, ob sie das so prickelnd finden würde.
Ja,
aber,
das ist ja, wir nehmen dein Gartenhaus und
richtig.
Dann haben wir Frieden. Aber
du, aber also man kann natürlich nur hoffen, dass diplomatisch da eine Lösung gefunden wird, aber das geht natürlich nicht ohne Ukraine, ne? Betrifft sie ja schließlich.
Ukraine ist jetzt ja ein EU-Beitrittskandidat. Und das BSW lehnt das aber auf jeden Fall entschieden ab, dass die Ukraine Mitglied wird, weil sie auch sagen, es ist einfach ein finanzielles Loch quasi, wo dann irgendwie wir Deutschland die ganze Zeit quasi Geld reinbuttern musste und so weiter. Und aus den eigentlich finanziellen Gründen wollen sie auch nicht, dass die Ukraine EU-Mitglied werden kann.
Das ist natürlich auch ein bisschen pauschal gesagt, ne? Klar, das gibt schon die ersten Studien. Ich weiß nicht, das habt ihr bestimmt bei euch im Europe Direct Oldenburg auch mitgekriegt, wo die Verhandlungen gestartet sind mit der Ukraine, ne? Dass die Agrarsubventionen, wenn die reinfließen würden in die Ukraine, dass die aktuellen 27 Mitgliedstaaten, also das würde das schon aufbrauchen, die Förderung.
Ja.
Gab es ja verschiedene Studien. Das muss man mit ansprechen und das kann man ja auch mit ansprechen und kritisch hinterfragen. Aber das heißt ja nicht, dass automatisch das ein Ausschlagkriterium ist, dass die Ukraine nicht Mitglied werden kann, ne?
Genau, und also, wir sind ja auch immer noch an dem Punkt, die Ukraine wird nicht morgen Mitglied werden.
Richtig.
So der Weg ist quasi geöffnet, aber der Weg ist noch lang. Ja, und wir sehen es ja bei den anderen Beitrittskandidaten, wie lange sich das auch ziehen kann. Ne? Da wird noch einiges quasi, auch was die Länder im Vorfeld erreichen müssen, um dann wirklich beitreten zu können und so weiter. Das ist immer ein sehr langer Prozess.
Aber weil wir gerade bei der Ukraine sind, ich habe jetzt auch gerade nochmal hier unsere Zusammenstellung durchgescrollt. So richtig was Beitritt Balkanländer, da haben die sich nicht wirklich zu geäußert oder habt ihr da irgendwas gefunden?
Die verschiedenen Parteien meinst du?
Ja.
Also die SPD spricht sich da wieder sehr für den Ukraine-Beitritt und auch für den Beitritt von Moldau und dem Westbalkan aus. Bei den anderen Parteien habe ich auch quasi keine konkreten Worte gefunden.
Ja, ja. Viel eher der erste Schritt, bevor dann in Ukraine oder sonstige andere Länder dazu kommen. Was passiert mit dem Westbalkan? Ne? Irgendwie scheint mir das immer so, das läuft unter ferner Liefen.
Genau, weil die sind ja auch schon länger Beitrittskandidaten mit dabei, wenn man eben schaut auf Albanien und Serbien, glaube ich, ist auch dabei, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, ja.
Genau, es sind ja einige.
So, gucken wir nochmal nach Amerika. Ich glaube, die Grünen hatten was. Europe United als Gegenstück zu, als Antwort. Genau, Europe United ist unsere Antwort auf Trumps America First. Das finde ich eigentlich einen ganz netten Spruch. Ich finde ja immer, die deutschen Wahlslogans sind immer so ein bisschen unhandlich und unsexy. Und so America First kommt irgendwie immer so schnittig rüber. Von daher ist mir das sehr sympathisch mit Europe United.
Ja, gerade wenn man jetzt auch gesehen hat mit Trump, der die Zölle angedroht hat.
Richtig.
Und da würde ich schon sagen, dass es auf jeden Fall ein geschlossenes oder ein United Europe auf jeden Fall eine größere Position hat, da zu antworten, als wenn jedes Land einzeln quasi da irgendwie Zölle mit Trump verhandeln muss, hat die EU quasi geschlossen. Schon sind wir einfach eine große Wirtschaftsmacht. Face it, Trump.
Ja. Trump, also das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass er irgendwelche Zölle erhebt. Momentan kommt einem das ja so vor, als wenn er da so einen Rundumschlag macht. Aber ich meine, da hat die Europäische Kommission auch schon drauf geantwortet. Ne, oder da wird sie drauf antworten, weil Handel und dergleichen ist ja europäisch, in europäischer Hand geregelt. Und eine gleiche Masche hat er ja, glaube ich, schon mal bei seiner ersten Amtsperiode ja versucht durchzuziehen mit irgendwelchen Zöllen, wo dann auch die EU geschlossen mit Gegenzöllen reagiert hat und dann hat er auch ganz schnell nachgelassen, was das betrifft. Ich denke, da kann man als EU, als 27 Staaten, kann man schon was gegensetzen, wenn sie sich denn einig sind.
Ja, das ist ja mal die große Frage. Da kommen wir auch noch zu, dass wir mal schauen, wie denn auf quasi die Bundesregierung eigentlich Einfluss nehmen kann in Europa. Aber ich wollte vorher noch einmal kurz mit dir sprechen. Wir haben ja dieses große Nachhaltigkeitsprogramm in der EU, den Green Deal,
ja,
der ja vor einigen Jahren aufgelegt wurde und der das Ziel hat, Europa 2050 klimaneutral zu machen.
Als ersten Kontinent, ne?
Jetzt haben wir gesehen, im Angesicht quasi der Krisen der letzten Jahre, also der Pandemie, des Angriffs auf die Ukraine, dass der so ein bisschen nicht mehr die Top-Prio hat.
Du, wenn ich dich jetzt einmal unterbreche, ne?
Ja.
Wir haben ja einige Kontinente hier auf unserer wunderschönen Erde. Erster klimaneutraler Kontinent. Echt, ist die Antarktis nicht klimaneutral?
Aha. Boah, da fragst du mich jetzt was.
Das fällt mir eben gerade ein. Also das müsste man mal, ob das so stimmt. Dass wir
Wir mal anmerken.
Richtig, das werden wir mal anmerken und nochmal genauer recherchieren, ob es nicht den ersten klimaneutralen Kontinenten schon gibt, der Antarktis. Aber ist ja auch gut, dass wir das Ziel haben dahin. Entschuldigung, aber ich habe
nee, alles gut, aber guter Gedanke. Ich meine, der zweite klimaneutrale Kontinent klingt halt nicht so nice.
Ja.
Wenn das der Slogan wäre, in der Antarktis, Antarktis ist das Südliche, ne? Arktis
ist
im Norden mit Grönland, wo ja schon noch ein bisschen Industrie ist, aber im Süden, ja, vermutlich ist das schon klimaneutral, aber genau, wer weiß.
Aber auch Grönland ist ja gerade ins große Interesse gerutscht, ne? Mit Amerika und das, obwohl es ja eigenständig ist, aber es gehört mit zu Dänemark, ne?
Aber wir wollten einmal kurz sprechen, sorry, Mandy.
Ja, alles gut.
Über den Green Deal, also das große Nachhaltigkeitsprogramm. Und das, was ich gefunden habe mit der Steuerung erst in den ganzen Parteiprogrammen und auch das, was man so aus den Medien hört, dass auf jeden Fall, obviously, die Grünen weiterhin darauf bestehen, dass eben dieses Ziel erhalten bleibt und das auch weiterhin eine große Priorität hat in Europa.
Ja.
Die SPD geht da so ein bisschen mit. Ich würde sagen, die CDU und auch die FDP sind da so ein bisschen, ist jetzt nicht mehr so deren Top-Priorität, dieses Klimaschutzprogramm da auf allen Ebenen voranzubringen. Genau, ich glaube, im Angesicht der Krisen, die wir haben, ist es jetzt so ein bisschen bei einigen Parteien noch ins Hintertreffen geraten.
Ja, ist unsexy gegenüber, ne? Bei einer schwächelnden deutschen Wirtschaft ist das unsexy zu sagen, ey, wir müssen jetzt aber ein bisschen grüne Wirtschaft mit unterstützen, um dann den European Green Deal auch zu erreichen und umzusetzen.
Genau, zum Beispiel die CDU ist ja meines Wissens auch dafür, das Verbrenner aus zurückzunehmen, was auf der europäischen Ebene beschlossen wurde, dass ab eben 2035 keine Neuwagen mit Verbrennermotor mehr verkauft werden dürfen, die eben keine E-Fuels und so weiter nutzen können. Und was ja gerade so CDU und FDP-Thema ist, eben Bürokratie runter. Ich glaube, da können prinzipiell auch alle Parteien irgendwie mitgehen, aber CDU und FDP betonen das nochmal besonders und die CDU eben auch im Fall für Landwirtschaft, zum Beispiel auch Regelungen für nachhaltigere Landwirtschaft und so weiter, dass da ein bisschen weniger stattfinden soll. Genau, was ich noch ganz interessant fand, was so speziellere Punkte waren, die ich gefunden habe, dass einige Parteien, zum Beispiel auch FDP, Linke, Grüne, mehr Nachtzugverbindungen wollen in Europa.
Wunderbar.
Ich glaube, seit so ein, zwei Jahren ist das ja auch wieder mehr so ein Thema, dass das auch wieder mehr nachgefragt wird und das eben auch eine Möglichkeit wäre, innereuropäische Flüge zu verringern, wenn es einfach bessere und vor allen Dingen mehr Nachtzugverbindungen geben würde.
Richtig. Also das ist auch so ein Punkt, den ich absolut unterstützenswert finde, dass mehr auf die Schiene kommt, ne? Dass man länderübergreifend reisen kann. Ich glaube, das damalige Jahr, europäische Jahr der Schiene hat einiges angestoßen, aber da ist noch ganz viel Luft nach oben.
Wir reisen ja immer mehr. Genau, wenn es dann halt auch eine gute Verbindung irgendwie, ich weiß nicht, von Hamburg nach Paris geben würde und so weiter über Nacht, wäre das ja schon, also für mich auf jeden Fall ein Grund, nicht zu fliegen. Ja, das sind für mich so die Sachen, die ich gefunden hatte. Sonst gibt's hier und da immer noch mal so kleinere Sachen, wofür sich die Parteien einsetzen wollen auf europäischer Ebene. Zum Beispiel die Grünen wollen, dass Tiertransporte durch Europa nicht mehr länger als 4 Stunden dauern dürfen. Solche Sachen kamen irgendwie noch vor. Aber das meiste haben wir, glaube ich, erzählt. Der große Punkt ist einfach Migration, Ukraine. Und was, glaube ich, aber auch so eine allgemeine Tendenz ist, dass eigentlich alle Parteien sagen, dass sie mehr diese Halbleiterindustrie für Chips, Arzneimittel und so weiter wieder mehr auch in Europa haben wollen, weil wir einfach in der Pandemie gemerkt haben, dass es nicht unbedingt förderlich ist, wenn man da einfach nicht unabhängig ist und auf andere angewiesen ist.
Wenn die Medikamente erst in China oder sonst wo produziert werden, ja.
Wir hatten das ja auch vor ein, zwei Jahren zum Beispiel mit dem Suezkanal, der dann da irgendwie geschlossen war, dann kommen die Sachen nicht an und so. Und das war ja sehr lange das Mantra Globalisierung, Globalisierung und so weiter, dass man sich so ein bisschen zurückbesinnt und quasi schaut, dass man doch auch einige kritische Infrastrukturen oder Industrien auf jeden Fall in Europa hat wieder.
Ja. Kommen wir nochmal zu den Finanzen, ne? Weil das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo man nachher mitbekommt, wenn man sich so die Frage, das hattest du, glaube ich, eingangs auch schon gesagt, die Frage stellen kann, wo kann denn so ein Kanzler oder Kanzlerin und Minister oder Ministerin aus Deutschland dann Einfluss haben auf europäischer Ebene, ne? Also warum ist die Bundestagswahl ja so wichtig? Unter anderem hängt das mit den Finanzen zusammen. Wenn man da schaut, die EU plant immer für 7 Jahre, das ihre großen Tortenstücke aufzuteilen. Also da finde ich, dass die relativ klar und transparent sind mit der Kommunikation auch. Also woher die Gelder kommen und wohin die Gelder gehen.
Mhm.
Aber das ist natürlich nichts, was die EU, ne, was immer so schön gesagt wird, alleine entscheidet, sondern sind ja maßgeblich die Mitgliedstaaten mit drin involviert. Ne? Wer entscheidet über den Haushalt mit? Wo wird das mit rausgebracht? Unter anderem im Rat der EU, ne? Wo
genau,
unsere Minister drin sitzen, ja.
Ich finde, EU-Gesetzgebung ist ja mal so ein bisschen komplex, aber ich würde sagen, genau.
Du bist ja, das ist eigentlich komplett. Ja, hast recht. Komplex.
Ja.
Ich hätte erst gesagt, aber komplex ist wirklich ein schönes, hast du gesagt, ja.
Ja. Also eigentlich ist es, wenn man sich das anguckt, pain in the ass auch.
Ja, richtig, ganz genau.
Ein großer Einfluss der zukünftigen Bundesregierung ist eben im Rat der EU, wo die Fachminister ja zusammenkommen, zum Beispiel die Finanzminister aus den 27 Mitgliedstaaten. Und zusammen mit dem Parlament, das haben wir ja letztes Jahr gewählt, die Abgeordneten fürs Parlament, eben über Gesetzesentwürfe debattieren und entscheiden. und eben auch über den Haushalt entscheiden. Und da wäre eben der zukünftige Finanzminister Deutschlands, hätte da eine wichtige Funktion. Genau, und das ist ja eben auch bei anderen Themen so, bei, sei es Thema Umwelt, kommen die Umweltminister zusammen, wie auch immer.
Innenminister, ne? Wenn wir wieder bei Sicherheit sind.
Genau.
Oder auch Migration, ist ja, da spielt das alles mit zusammen.
Hm? Genau, und dann ist es ja so, dass die EU-Kommission mit der Frau von der Leyen an der Spitze eben quasi die Gesetzesentwürfe macht und die gehen dann ans Parlament und den Rat und dann ist es so ein bisschen so ein Wechselspiel mit Änderungsanträgen und so weiter, bis sie sich dann darauf geeinigt haben. Genau, und da ist auf jeden Fall ein großer Einfluss, weil auch im Rat, das ist auch wieder Pain-in-the-Ass-Prinzip,
ja
auch so entschieden wird, oft mit einer, ich weiß jetzt gerade den Fachbegriff gar nicht mehr, aber eben mit einer qualifizierten Mehrheit, glaube ich, das Gewicht der Stimme, zum Beispiel auch eines deutschen Ministers, eben relativ groß ist, weil Deutschland relativ viele Einwohner hat im Vergleich zu einem Staat wie Malta, der relativ wenig Einwohner hat. Und das ist so ein relativ genau kompliziertes System, aber man kann eben sagen, dass doch die deutsche Regierung auf europäischer Ebene dadurch schon großen Einfluss haben kann.
Ich finde auch, Deutschland hat sowieso einen großen Einfluss auf europäischer Ebene. Das wird immer so ein bisschen runtergespielt. Deutschland hat natürlich aber auch zusammen mit Frankreich und einigen anderen Ländern eine große Verantwortung innerhalb der Europäischen Union. Ne? Und dann nur weil es einem jetzt gerade mal nicht schmeckt oder wie auch immer, kann man ja nicht sagen, nee, ich mach das nicht oder ich kann das nicht oder wie auch immer. An anderer Stelle will ich dann aber doch irgendwie meine Ideen durchbringen. Das funktioniert natürlich nicht, ne? Mitgehangen, mitgefangen. Und dann, wenn man Verantwortung übernimmt, dann muss man das auch durchziehen. So. Und deswegen ist es unheimlich wichtig. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, der neue Haushaltsplan für die EU gilt dann ab 2028 bis 2034, ne? Also ist schon
langer Zeitraum. Ich will gar nicht wissen, wie alt ich dann bin.
Schon ein langer Zeitraum, wo auch festgelegt wird, wie viel Gelder wohin fließen, in welche Programme. Und ich weiß zumindest hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, MV hat immer sehr, sehr stark durch die EU-Fördergelder profitiert, die über die Strukturfonds gekommen sind. Und da braucht man auch nicht irgendwie einen Faden abbeißen oder wie man das betiteln will. Das war schon in den letzten Jahrzehnten ziemlich viel Geld, was da auf von EU-Ebene gekommen ist.
Ja, wir sind ja auch so eine sehr ländliche Region da rund um Oldenburg. Und wir profitieren auf jeden Fall durch die EFRE und ELA-Förderung, also eben Förderung für den ländlichen Raum und ganz direkt auch für landwirtschaftliche Betriebe. Das ist bei uns ein großes Thema. Aber auch andere Projekte, ne? Wir haben so ein großes Startup-Center bei uns, das hat Geld bekommen und so. Also wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht, dann sieht man ja öfter mal so kleine Plaketten und sieht dann mal, wo eigentlich überall EU-Geld drinsteckt. Und es ist natürlich so, Deutschland ist auch ein großer Geber, aber Deutschland profitiert auch nicht nur durch die direkte Förderung, die kommt, aber eben auch dadurch, dass wir den offenen Binnenmarkt haben in Europa und einfach der Handel sehr viel einfacher ist. Deutschland ist ja einfach ein Exportland auch.
Richtig.
Direkten und indirekten Profit quasi von der EU für Deutschland.
Das wird aber immer gerne in den populistischen Äußerungen ausgelassen.
Da wird dann immer betont, wie viel wir zahlen und wir zahlen noch viel, aber es wird irgendwie gerne weggelassen, wie viel dann auch zurückkommt.
Wenn Deutschland dann mal Exportweltmeister war, ne, muss man mal gucken, wohin die Exporte gegangen sind, nämlich in die Nachbarländer. Dass das so frei funktioniert, dass es unter anderem mit einer Errungenschaft des europäischen Binnenmarktes. Dann soll man das auch mal so klar betiteln. Wenn du in Urlaub fährst, ne, ich hasse das, wenn ich noch irgendwo Geld umtauschen muss.
Ja,
umrechnen muss im Kopf und all so eine Scherze.
Auf jeden Fall, ich sagte, ich war in Marokko gewesen im Winter und das war so ungewohnt, mal wieder quasi, dass man Geld wechseln muss, dass man kein Roaming hat. Das war ganz schön tricky, ohne Internet da in einem fremden Land quasi zu sein, wo man auch die Sprache nicht spricht. Und es ist auf jeden Fall eine große Errungenschaft der EU mit den, dass man einfach viel einfacher reisen kann. Es sind nicht nur die Grenzkontrollen, auch eben Handy-Roaming, kein Geld wechseln und so weiter. Das ist schon eine gute Sache. Mich hat auch interessiert, ob denn Europa im Wahl-O-Maten, also dem Wahl-O-Maten jetzt zur Bundestagswahl, eine Rolle spielt. Und deswegen habe ich unsere Praktikantin Lena gefragt, ob sie sich das mal anschauen kann. Und das ist ihre Antwort.
Also aufgefallen ist mir, dass der Wahl-O-Mat sich sehr viel mit Europa beschäftigt, in dem Sinne, also ob Deutschland weiterhin die Ukraine unterstützen soll oder eben nicht. und ob Asylsuchende weiterhin ja nach Deutschland kommen dürfen oder nicht. Also viel mit Krieg und Immigration. Ich denke, dass ich mir gewünscht hätte, dass der Wahl-O-Mat mehr auch auf Jugendliche eingeht, weil ich habe mich ja viel auch jetzt mit den Wahlprogrammen von den großen Parteien beschäftigt und da war halt eben auch viel, was Jugendliche unterstützt und das kam im Wahl-O-Mat einfach gar nicht vor.
Und ich wollte noch auf eine Sache hinaus, wir haben ja gerade drüber gesprochen, Gesetzgebung, wie die neue Bundesregierung auch Einfluss hat in der EU, haben wir eben einmal die Minister, aber wir haben ja auch noch den Europäischen Rat, heißt es meines Wissens, wo eben dann der neue Kanzler, vermutlich wird es ja keine Kanzlerin, der neue Kanzler mit den anderen Regierungschefs aus den 27 Mitgliedstaaten zusammentrifft und die quasi so ein bisschen die Leitlinien ja ausarbeiten, wo wollen wir denn im Großen und Ganzen hin? Und da macht es natürlich auch einen Unterschied, hat man einen pro-europäischen Kanzler aus Deutschland oder einen, der eher sagt, ah, lass uns das mal alles wieder ein bisschen zurückfahren.
Na, die Räte sind ein bisschen verwirrend, aber da kann ja jeder, der sich nicht mit den europäischen Räten auskennt, sich immer mal bei uns an die Europe Directs wenden. Wir helfen da gerne weiter.
Ja, Menschen, egal eigentlich mit welcher Frage zu Europa oder welches Problem sie auch haben, wenn sie irgendwo nicht weiterkommen, was einen europäischen Bezug hat, können sie sich immer an uns wenden. Und wir helfen da sehr gerne weiter. Und wir sind ja auch wie ihr, Mandy, Eurodesk-Stelle.
Ja.
Das heißt, genau, auch Jugendliche können zu uns kommen, die einfach gerne mal ins Ausland wollen, weil die EU da tatsächlich auch irgendwie sehr gute Programme hat, mit denen Jugendliche mit Erasmus, das ist ja vielen von euch wahrscheinlich ein Begriff, eben ins Ausland gehen können.
Das ist das erfolgreichste Programm, Tomke. Das müssen wir mal ganz klar betiteln. Das ist das erfolgreichste EU-Programm seit, lass mich lügen, 85 oder so? Seit Mitte der 80er. Das ist Bombe und hat so viel junge Leute mobil durch Europa, sag ich jetzt mal, geschickt. Und natürlich läuft es auch jetzt noch ganz hervorragend und ist die Gelegenheit, mal ins Ausland zu kommen und den berühmten Blick über den Tellerrand zu werfen. Mhm. Das war gerade ein Werbeeinspieler für Erasmus. Und das ist europäisch, ja? Also das muss man mal, das heben wir mal ganz groß hervor. Alle, die an Erasmus teilgenommen haben und Jugendaustausch und hast du nicht gesehen, das ist Europa pur.
Und es ist passiert ja so viel, man kann es im Studium machen, in der Ausbildung.
Richtig.
So als Freiwilligendienst, ein Praktikum. Das ist ja einfach auch der zentrale Gedanke der EU, dass einfach Austausch zwischen den Menschen stattfindet, zwischen den Kulturen. Man ja irgendwie auch Vorurteile abbaut, Freunde in ganz Europa findet und wir einfach dadurch auch noch so ein bisschen mehr zusammenwachsen.
Richtig.
Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber es gibt ja immer die Statistik, dass es anscheinend mittlerweile 1 Million Erasmus-Babys geben würde.
Ja, hab ich auch. Immer wenn Erasmus Geburtstag hat oder das Programm Geburtstag feiert, dann gucken sie immer mal, wie viele Babys.
Genau, es sind einfach schon interkulturelle Babys quasi in Europa durch dieses Programm anscheinend entstanden sind. Ja, schön, Mandy. Ich glaube, wir haben irgendwie uns ganz gut durchgearbeitet mit Steuerung F und ein paar ergänzenden Informationen durch die Parteiprogramme und wie denn die Regierung so Einfluss nehmen kann auf europäischer Ebene.
Vielleicht zum Abschluss hin nochmal so ein Abschlusswort. Klar wählen wir unseren Bundestag und das ist schon eine deutsche Angelegenheit, ne? Aber die Wählerinnen und Wähler sollten sich nicht aufs Glatteis führen lassen, dass das nur hier um Deutschland gehen würde, sondern dass ganz viele europäische Punkte halt mit reinspielen und dass Deutschland aus meiner Sicht nicht weiterkommen würde ohne Europa und die Europäische Union und auch diesen europäischen Aspekt in der deutschen Politik mit drin. Das finde ich nochmal ganz wichtig, da an die Wählerinnen und Wähler zu appellieren, das mit zu berücksichtigen bei der Abgabe ihrer Stimme.
Mandy, kann ich zu 100% unterschreiben, ich kann auch gar nichts hinzufügen.
Das Wort zum Sonntag wurde
ja,
so,
genau.
Ja,
aber toll gesagt, ja, finde ich gut. Dann würde ich nämlich sagen, danke fürs Zuhören euch. Beim nächsten Mal übernehmen dann das Europe Direct Landkreis Osnabrück und Steinfurt und die haben das Thema Strukturwandel. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder mit an Bord seid. Bis dahin.
Liebe Grüße aus dem Norden, genau.
Genau, liebe Grüße aus dem Norden. Und wir freuen uns auch immer, euch persönlich bei uns mal begrüßen zu können in den Europe Direct Stellen.
Das war Moin EU, der Podcast der norddeutschen Europe Direct Informationsbüros. Sendeverantwortlich für US-Radio 104,8 war Europe Direct Landkreis Osnabrück Michael Steinkamp. Moin EU gibt es hier auf US-Radio 104,8 und auf allen gängigen Streaming-Plattformen.